herzlich willkommen und einen ganz lieben und wundervollen guten Morgen wünsche ich euch Menschen da draußen und begrüße euch damit indirekt und direkt zu einer neuen Ausgabe von Okay Müd der 12. in der Geschichte dieses Formats, in dem ich bekanntlich mit euch gemeinsam in die neue Spielewoche rein und rausschaue, euch 5 Spiele vorstelle, die in meinen Augen ganz besonders interessant sind und ein weiteres, das in meinen Augen ganz besonders seltsam ist. Und dann gibt's auch noch den Blick in die Woche bei Okay Cool. Ist das nicht aufregend? Diese Folge Okay Müd erscheint wie jede andere auch um 5 Uhr morgens am Montag. Und ich möchte die Gelegenheit mal ganz kurz nutzen, bevor es losgeht, an die Bäckerinnen und Bäcker da draußen mich zu richten und zu fragen, gibt's euch? Also hören Bäckerinnen und oder Bäcker diesen Podcast um 5 Uhr, wenn sie dann schon, 4 Stunden in der Maloche stehen? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr zu dieser Berufsklasse gehört, Berufsklasse gesprochen wie in einem MMORPG, wenn ihr diesen Beruf habt, dann meldet euch. Ich wäre sehr begeistert, das zu erfahren, dass da draußen irgendwo in dieser Welt Brötchen und Franzbrötchen entstehen, während meine Worte durch irgendwelche Handwerkerohren poltern. So. Das vorneweg, stimmt gar nicht. Gibt noch 2 andere Dinge vorneweg, bevor es losgeht, weil die mir ganz doll auf dem Herz liegen. Zum einen, what the fuck, warum ist quasi schon Anfang April? Also, nachdem der Januar sich zumindest in meiner Lebenswelt sich sehr zäh und langsam angefühlt hat, sind wir jetzt plötzlich schon, ich kann nicht besonders gut rechnen, aber ich glaube jetzt also schon über ein Viertel des Jahres durch. Wo ist die Zeit hin? Das ist ja gruselig, bald ist schon wieder Gamescom und dann muss man auch schon wieder die ersten Weihnachtsbäume kaufen. Aufregend. Naja, das ist zum einen und zum anderen, apropos aufregend, ich möchte dringend jetzt schon zu Beginn dieser Folge darauf hinweisen, weil ich da ganz, ganz, ganz drauf stolz bin und ich möchte, dass die ganze Welt das liest und mitbekommt, dass heute am 30. März eine neue Ausgabe von Okay Cool 3000 erscheinen wird. Das ist das Monatsmagazin, das ich mit meinen eigenen Händen erstelle, designe und fülle mit journalistischen Inhalten, ein Online-Spielezeitschriftchen, designt im Stile der Spielezeitschriften der 80er, alles rustikal, grob, aber liebevoll und gefüllt aber mit modernsten spieljournalistischen Inhalten, Kurzkritiken, Festplattenneuzugänge, Interviews, all dieser Kram, der nur dort zu finden ist. Das sind immer so zwischen 14 und 20 Seiten, komplett gratis. Das mache ich aus großer Leidenschaft und weil ich diese Leidenschaft mit euch teilen will und weil ich dieses Angebot so geil finde. Und das ist der Hinweis hiermit. Bitte lest das. Oder lasst mich wissen, was fehlt, damit ihr es lest. Okay Cool 3000 wird im Laufe dieses Montags heute, wie gesagt, erscheinen. Wie kommt ihr dran? Es ist eigentlich ganz einfach. Der einfachste Weg ist wohl, Supporter von Okay Cool zu sein, weil dann seid ihr automatisch im Mail-Verteiler drin und bekommt eine Mail an die Adresse, die ihr bei Steady hinterlegt habt, mit einem direkten Link zu dem Magazin. Oder ihr tragt euch unten hier in der Folgenbeschreibung ein, ganz gratis in die Mailingliste, die ist verlinkt in der Folgenbeschreibung im Podcatcher eurer Wahl. Auch dann bekommt ihr das Magazin oder ihr geht auf die Webseite okcool.space, da gibt's einen eigenen Menüpunkt namens okcool 3000 und da könnt ihr jederzeit, auch wenn ihr die Mail verpasst habt, in den Magazin schmökern. Übrigens versehen mit einer neuen Funktion, auf die ich sehr stolz bin, dass ich das technisch hinbekommen habe. Man kann jetzt dieses Online-Magazin nicht wie ursprünglich einfach nur als PDF online lesen. Das geht natürlich weiterhin auch. Aber ich habe es geschafft, ein Plugin zu aktivieren auf meiner Website, mit deren Hilfe ihr dieses Magazin wirklich im Vollbildmodus durchblättern könnt. Da gibt's so eine richtig schöne 3D-Animation. Man hat das Gefühl, man guckt auf ein richtiges Zeitschriftchen, kann das umblättern. Dazu gibt's auch so ein Umblättergeräuschchen, wenn man das will. Das ist ganz toll gemacht. Also für all jene, die jetzt nicht so ein PDF haben wollen, um sich da durchzuscrollen, jetzt eben auch mit Blätterfunktion. Bei der letzten Ausgabe habe ich es auch schon aktiviert. Ich werde das noch retrospektiv nacharbeiten. Naja, lirum larum, ich will darauf aufmerksam machen, das ist ein geiles Magazin. Mir macht so viel Spaß, das fertigzustellen. Das ist immer sehr viel Arbeit und ich will, dass die ganze Welt es liest. Es ist nämlich super cool, nicht nur wie es aussieht, sondern auch, was drin steht. So, Leute, es geht direkt super cool weiter, denn heute habe ich ganz besonders tolle Spiele mitgebracht. Der Release-Kalender hat es mir leicht gemacht, beziehungsweise genau das Gegenteil. Er hat es mir schwer gemacht, eine Auswahl zu treffen, aber ich habe welche gefunden, die ich euch hier vorstellen möchte. Die Creme de la Creme und ich würde sagen, wir gehen rein. Ach so, und PS, alle Infos natürlich, Release-Datum und Plattform zu den einzelnen Spielen findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. So. Wir beginnen mit einem Knaller, auf den ich mich wirklich jetzt schon lange gefreut habe und ich meine das ganz ernst. Und zwar spreche ich von Bloodletter. Erscheint am 30. März im Early Access für den PC und ist ein Spiel, das ich jetzt schon eine ganze Weile auf der Linse habe, teilweise auch für euch da draußen mitverfolgbar, denn letztes Jahr auf der Gamescom 2025 stolperte ich neben meiner Bühnenarbeit, ich war da wieder als Moderator unterwegs, in meiner kleinen Freizeit über die Indie Arena, wo ganz, ganz, ganz viele ganz tolle Indies aus der ganzen Welt ausgestellt werden. Und am Rande dieser Arena entdeckte ich, die da gar nicht ausgestellt waren, sondern einen eigenen kleinen Stand hatten, ein Spiel, das dort wirklich nur vertreten war in Form eines kleinen Schränkchens, auf dem ein kleiner PC stand mit ein paar Goodie-Sachen drumherum und einer Mitarbeiterin. Und die haben vorgestellt in dieser Ecke Bloodletter. Und Bloodletter hat mich sofort angezogen, weil es ganz tolle Designs hat. Der damalige Schriftzug war in solchen gotisch-mittelalterlichen Meniskullettern. Es sah einfach ganz toll aus. Bin da hingelaufen, hab mit der Person dort gesprochen und dann auch mal reingespielt und ich war begeistert. Bloodletter ist im Grunde, es ist nicht so leicht in Podcast-Worten zu erklären, aber im Grunde ein Kartenspiel, das in so einem Pestilenzmittelalter existiert und sich um eine eigentlich ganz einfache und gleichzeitig super ungewöhnliche, in Spielen noch nicht oft gesehene Idee dreht, nämlich wir sind der große Pestdoktor dieser Dorfgemeinschaft, in der wir da spielen und müssen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, die dort mit uns leben, durch das Ausspielen von Karten rein und Gesundheiten rein, damit ist quasi das Religiöse rein gemeint. Die haben eine Art Lebensbalken, einen Reinheitsbalken, der kann sinken. Ich sage auch gleich warum. Und wir müssen ihn wieder hochpäppeln mit den richtigen Karten, denen wir diesen Figuren unterjubeln. Und sie müssen gesund bleiben. Das heißt, neben der Reinheit haben sie auch noch einen klassischen Gesundheitsbalken und sie können auch dort immer kränker und kränker werden. So, wir haben also den Tag, so beginnt das Spiel. Die Dorfbewohner kommen nach und nach zu uns und wir verteilen aus unserem Kartendeck Karten an die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner und versuchen, die möglichst sinnvoll zu verteilen, dass am Ende des Tages wortwörtlich alle unserer Patientinnen und Patienten möglichst rein und möglichst gesund von dann ziehen. So, jetzt kommt die Nacht als nächstes und dann bricht eine satanische Dunkle, das Spiel nennt es Entität, über die Dorfgemeinschaft herein und versucht jetzt Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner entweder körperlich zu verletzen, also den Gesundheitsbalken runterzusenken oder sie mit bösen satanischen Gedanken zu durchdringen, sodass ihre Reinheit sinkt. Außerdem verteilen sie so Dinge wie Misstrauen bei den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern, echte Krankheiten, die Runde für Runde Gesundheit ziehen und auch einige andere böse Sachen. Und wir müssen das verhindern, indem wir Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner schützen, indem wir dafür sorgen, dass sie möglichst rein und gesund in die Nacht hineingehen, weil sie dann resistenter sind. Aber wir können nicht verhindern, dass einige der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner in der Nacht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und so müssen wir nach und nach, Tag für Tag, diese Schäden, die die Entität angerichtet hat in der Nacht, mit klug ausgespielten Karten wieder rückgängig machen oder so gut es geht rückgängig machen. Und ganz nebenbei, ihr merkt, da sind viele Systeme drin, eine Art Reinheits-Highscore nach oben treiben, um damit die Entität selbst angreifen zu können. Wenn die verletzt wird, wird sie über Nacht noch gefährlicher und fieser und so geht das immer weiter, bis man gegen diese Entität gewonnen hat. Ich hoffe, ihr habt das verständlich erklärt. Es ist im Grunde ein Kartenmanagement-Spiel, in dem es darum geht, möglichst viele Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner möglichst fit zu halten mit den wenigen Mitteln, die man hat und nebenbei noch gegen Satan zu kämpfen. Ganz faszinierend. Es ist ein Spielgefühl, was ich so noch nicht oft gesehen habe. Wunderschöner Artstyle. Ich habe schon gesagt, Pestilenz, Mittelalter, ganz viele so Hieronymus Bosch-inspirierte Zeichnungen, Grafiken, alles ein bisschen düster. Beim Spielen hört man die ganze Zeit so einen ganz hintergründigen, minimalistischen Kirchenchor. Ich bekomme Vibes, die mich erinnern an diesen fantastischen Robert Eggers-Film The Witch, falls das jemand kennt. Ganz tolle Spielerfahrung. Und dieses Spiel eben habe ich letztes Jahr auf der Gamescom entdeckt, habe dann eine der Gründerin des Studios hinter diesem Spiel, Alda Mami heißen die, eingeladen zum Gespräch bei OrkiCool trifft. Mikey war das und mit ihr habe ich damals lange geredet. Dieses Gespräch kann man sich natürlich auch immer noch anhören, seit hat sich dazu eingeladen und verblieben, dass ich ihr gesagt habe, du, wenn dieses Spiel rauskommt, bitte, bitte sagt Bescheid, ich will das nicht verpassen. Und jetzt ist es soweit, das Spiel wird erscheinen am 30. März und ich kann an dieser Stelle auch schon verraten, nächste Woche wird es, wenn alles klappt, ein journalistischer Hintergrundbeitrag erscheinen, ein Podcast-Doppelschlag, der sich um dieses Spiel und die Entwicklung dreht. Mehr will ich noch nicht verraten, falls auf den letzten Meilen doch irgendwas nicht klappen sollte, aber das ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde, dass das funktioniert hat, dass das Team so offen war, auf diese Weise mit mir zu sprechen. Ihr werdet es da mitbekommen, nächste Woche. Das wird ganz tolle, großartig, aber auch davon abgesehen, freue ich mich sehr auf Bloodletter am 30. März. Einen Tag später, am 31. März, erscheint ein Spiel, das mir leider, und es ist so traurig, ein wenig Kopfschmerzen bereitet, es anzusehen, weil es einen völlig absurden, farbenfrohen Look hat. Ich erkläre auch gleich, warum leider und warum ich es hier trotzdem vorstelle. Es geht um Legends of the Round Table, Legenden des runden Tisches, wie auch immer. es müssen wir jetzt einmal nehmen, wie es ist. Erscheint für den PC und ist eine Art, Tafelrunde natürlich, und ist eine Art Darkest Dungeon, nur eben mit den Rittern der Tafelrunde. So, jetzt muss ich das erklären, das ist alles gar nicht so einfach. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass wir in diesem Spiel nach und nach die Ritter der Tafelrunde, wie man sie eben kennt und liebt und leibt, in sein Team aufnimmt und mit denen eine Reihe von Abenteuern und Quests erledigen muss. Und das Besondere ist jetzt, dass all diese Ritter der Tafelrunde eigene Fähigkeiten, Eigenschaften, Wünsche, Ängste und so weiter und so fort haben, die im Laufe des Spiels sich auch entwickeln. Die können untereinander Beziehungen entwickeln, unterschiedlichster Art, die können Stärken entwickeln, Schwächen ausprägen und auch sterben und damit nicht mehr zugänglich für das restliche Abenteuer sein. Spielmechanisch ist das, wie gesagt, so ein bisschen Darkest Dungeon-like, das heißt, mit dieser Gruppe von Rittern läuft man von Level zu Level, man macht Turniere mit, Schaukämpfe, kämpft aber auch gegen wirklich böse Ritter und versucht möglichst glimpflich aus diesen Konflikten rauszugehen. All diese Ritter haben eigene Fähigkeiten und Spezialkräfte, die man dann einsetzen kann und muss. Allerdings kartenbasiert, auch hier wieder Kartenspielmechanik. Man spielt Karten aus, statt Angriffsbuttons zu klicken, aber im Grunde läuft es auf das Gleiche hinaus. Und dann hofft man, dass man möglichst gut ans Ende kommt. Es ist in der Tiefe, was die Spielsysteme angeht, doch komplexer als ein Darkest Dungeon. Ich habe schon gesagt, die Ritter bilden unterschiedliche Stärken und Schwächen aus, schreiben quasi zwischen den Zeilen ihre eigenen Heldengeschichten und Abenteuergeschichten, entwickeln Bindungen zueinander, können trauern, wenn ihr bester Freund schwer verwundet wird und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das andere aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Look, ist eben diese Präsentation, die das Spiel so besonders macht. Ich habe schon gesagt, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich es ansehe, weil es wahnsinnig farbenfroh und knallig ist. Das Traurige daran ist aber, dass ich es eigentlich geil finden müsste, denn dieser Artstyle ist kein Zufall oder kein Irrsinn, sondern ist eine ganz besondere, nee, ich muss das anders sagen. Dieser Artstyle leitet sich ab von einer ganz besonderen Herangehensweise des Entwicklerstudios, dieses Spiel zu inszenieren, denn die haben sich inspirieren lassen für diesen Look von echten Manuskript-Illustrationstechniken des 13. Jahrhunderts. Die haben alles in dem Spiel handgemalt und dann digitalisiert und eben in 3D gepackt, damit man es dann im Spiel auch wirklich spielen kann. Es ist aber alles handgemalt und es geht noch weiter. Sie haben auch Farben gemischt und kombiniert, wie man es in mittelalterlichen Manuskripten eben sieht. Und es geht noch weiter. Die Musik, die eingespielt ist während des Spiels, wurde komplett komponiert und ins Leben gerufen auf authentisch mittelalterlichen Instrumenten. Also eigentlich richtig geil, aber ich finde es irgendwie hässlich. Aber ich werde es trotzdem mir angucken. Es hilft ja nichts. Es ist so faszinierend, was da alles an Arbeit reinfloss. Übrigens Arbeit, die stammt aus dem kanadischen Studio Artfice Studio aus Quebec. Und die haben sich auch laut Homepage es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren ganzen Spielen alte Märchen und Sagen wiederzubeleben. Sie haben zum Beispiel 2013 ein Spiel, das komplett an mir vorbeiging, Sangfroid Tales of Werewolves gemacht. Eine Spielhommage an Werwolf-Geschichten. Und jetzt eben das. Legends of the Round Table. Mutiger Look, tiefe Spielsysteme. Ich bin zumindest neugierig. Am 31. März, Leute, jetzt könnt ihr euch mal wieder festhalten. Nachschub für alle, die was mit Aufbau und Wirtschaftsstrategie am Hut haben, erscheint Crown of Crete. Und ich habe mir dieses Ding extra nochmal in der Demo vor dieser Aufnahme hier angesehen, um mich davon zu überzeugen, dass diese vielversprechende Idee auf der Spielepackung auch wirklich funktioniert. Und ich muss sagen, es funktioniert erstaunlich gut. Es geht nämlich um Folgendes. In Crown of Crete, erstmal ganz klassisch, hat man eine Fantasy-Welt und Orks und Menschen und böse Kreaturen und man muss eine Welt kolonialisieren, bla bla bla. Jetzt kommt's aber, wie macht man das? Man zieht Siedlungen hoch und verteilt Befehle, ne? Ist klar, baut ein Haus hier, baut einen Marktplatz, mach mal die Spiele, klar. Und jetzt aber kommt der Knaller, alles über dieses Bauen von Gebäuden hinaus klappt nicht immer. Und das ist so gemeint, wenn man Befehle erteilt, können sich Figuren, vor allem Helden, das ist eine eigene besondere Bevölkerungsgruppe in diesem Spiel, weigern, diese Befehle zu befolgen oder sie einfach später zu machen. Es wird also versucht, zumindest ein wenig dieses Gefühl eines Königs oder einer Königin zu evozieren, dass man eben seine Befehle gibt. Hier, späh mal aus, da hinten brennt irgendwas hinter der Hügelkuppe und der Späher dann aber vielleicht sagen könnte, ja, eher nicht, denke ich mal. So ein bisschen wie früher, wenn man bei Pokémon zu schnell zu starke Pokémon auch über Tausch bekommen hat, aber noch nicht genug Orden, damit die Pokémon einen respektieren. Das ist, glaube ich, der Millennial-Vergleich, den alle meiner Generation verstehen werden. Alle anderen, ja, hoffentlich haben es auch so begriffen. Also, das ist das. Ich habe die Demo gespielt und stellte sie heraus, ja, das funktioniert. Das Tolle ist, an den Punkten, wo es nerven würde, wenn Leute einem nicht zuhören, klappt's im jeden Fall, also Gebäude werden gebaut, Upgrades in den Gebäuden werden ausgefüllt, all diese Dinge, das passiert immer, aber wenn es darum geht, eben Truppen zu managen und vor allem diese Helden loszuschicken, dann guckt das Spiel, respektieren dich die Leute genug, damit sie das auch wirklich tun. Ich mag das sehr, das ist mal eine neue Idee, habe ich so auch noch nicht gesehen in diesem Genre, ganz, ganz toll. Ansonsten auch angenehm simplifiziert, es gibt keine Nahrung, kein Holz, es gibt nur Gold als wichtigste Ressourcenquelle, die wird eingetreiben über Steuereintreiber und über die Steuern, die die einzelnen Gebäude zahlen müssen. Da droht fast schon der Eskapismus aus dem Fenster zu fliegen, aber es ist okay. Ganz toll, was mir auch an dem Spiel gefällt, die Grafik, 3D-Spiel, isometrisch schaut man rein, ist schon klar, aber es hat so einen oldschooligen Echtzeitstrategiespiel-Look. Wie erinnert mich auf eine Weise an frühe 3D-Echtzeitstrategiespiele, auch wenn es hübscher ist, aber es hat so einen gewissen klobigen Charme, ist europäisch, mittelalterlich Fantasy angehaucht, durchaus wuselig. Er hatte damit Spaß in der Demo. Und ich muss sagen, als ich dann gesehen habe auch, dass diese Helden vor allem, diese Truppen, die Militärtruppen, nicht nur eigene Köpfe haben und manchmal auch sagen, nö, möchte ich nicht, sondern dass sie wirklich auch wie Helden nach und nach stärker werden, Eigenschaften im Positiven wie im Negativen entwickeln und so auch von euch fast schon Sims-artig gemanagt werden müssten, dachte mir, das ist interessant. Packe ich auf die Liste, Crown of Crete. Mal ein bisschen ungewöhnlicher, was dieses Genre angeht. Toll. Von hier aus kommen wir zum Spiel, das mich ja wirklich sehr fasziniert. Auch wenn es, glaube ich, nichts ist, was ich persönlich spielen werde, weil dafür hookt mich das persönlich nicht genug. Aber zum einen, um hier ein bisschen Abwechslung in die Auswahl reinzubekommen und weil ich natürlich weiß, dass einige von euch da draußen das ganz geil finden, diese Art Spiel, will ich es vorstellen. Und zwar Clean Up Earth erscheint am 2. April für den PC und ist ein, und das finde ich ganz toll in der Eigenbeschreibung, deswegen übernehme ich das mal, Koop-Restaurationsspiel. Jetzt haltet euch mal fest, in der Ego-Perspektive geht man wie bei so einem Reinigungssimulator raus in die Spielwelt, die in ihren Leveln erinnert an die echte Erde, aber natürlich comicartig überzeichnet, ein bisschen verzerrt, aber nichtsdestotrotz. Und unsere Aufgabe ist es, im Grunde mit riesigen Staubsaugern Müll aufzusaugen und die Landschaft wieder schön zu machen. Man läuft also rum, saugt alles auf, was nicht natürlich aussieht, Plastik, Müllbeutel, Dreck, Rost, Metallkonstruktionen, die kein Mensch mehr braucht. Und wenn man in einem bestimmten Bereich alles weggereinigt hat und weggesaugt hat, dann macht es ein sehr befriedigendes Plopp und die Natur kehrt auf einen Schlag zurück. Bäumchen sprießen hoch, Büsche entstehen, irgendwelche Krabben laufen darum, was weiß denn ich. Ich habe die Demo gespielt und fand dieses Plopp so angenehm, ich musste es hier unterstreichen. Es wird nur abgefahrener. Man kann das Spiel alleine spielen oder als eine Gruppe mit bis zu 8 Freundinnen und Freunden. Wenn man so viele überhaupt hat und zusammenkriegt, kann man mit denen das machen. Und, was ich noch abgefahrener finde, wenn das Spiel dann erscheint und es klappt, soll es auch so, ja, ich nenne sie mal Müll-Raids geben. Das heißt, man kann sich mit über 25 Leuten, so heißt es auf der Steam-Seite zumindest, zusammenschließen, um so Müll-Raids abzuschließen. Also besonders viel Müll innerhalb kurzer Zeit wegzuknuspern. Also ein cozy Game mit einem tieferen Sinn, die Welt retten. Und hier wird's nochmal ganz besonders interessant und das habe ich extra nochmal nachgelesen, damit ich nichts falsch sage. Dieses Weltretten ist mehr als nur ein Motiv im Spiel, denn man kann zu Spiel beginnen, sich für eine Fraktion entscheiden, sich für eine Gruppe engagieren und diese Gruppe ist dann die eigene Auftraggeberseite, für die man Müll im Spiel wegsaugt. Und für diese Auftraggeberseite sammelt man durch das Wegsaugen von Müll Punkte. Und wenn man eine bestimmte Anzahl an Punkte erreicht hat, schaltet man eine Mikrospende frei. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist eine echte Mikrospende, also eine Minispende über kleinere Beträge für echte Umweltinitiativen. Und diese Gruppierung, für die man sich entscheidet, sind echte Umweltinitiativen. Ich habe nachgeguckt. Wings of the Ocean, World Cleanup Day, Plastic Pickup. Das sind Organisationen, die gibt es wirklich, die machen Naturschutzdinge. Und für die kann man im Spiel durch Ingame-Müll aufräumen Geld mobilisieren und das denen durch die Entwickler und Entwicklerin schicken. Ich weiß nicht, woher das Entwicklerteam, das ist ein französisches Studio namens Magic Pockets, das Geld für diese Mikrodonations hat. Das ist auch nicht klar bisher. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht haben die da so einen Budgettopf, keine Ahnung. Was auf jeden Fall klar ist, im Spiel selbst gibt's keine Mikrotransaktionen. Also man muss da nicht im Spiel irgendwie Geld ausgeben, das dann bei diesen Organisationen landet. Nein, das ist komplett gamifiziert. Wenn man im Spiel Müll wegsaugt, landet Geld bei den echten Umweltinitiativen. Und wenn das funktioniert, Freunde, dann ist das eine coole Sache. Übrigens, apropos Geld, das Spiel wurde vor allem auch finanziert über eine Kickstarter-Kampagne. 340 Leute haben da mitgemacht. 25.000 Euro plus kamen bei rum. Ist nicht die Welt, deswegen muss es wohl noch woanders einen Entwicklungsbudgettopf gegeben haben. Aber nichtsdestotrotz, was sie damit vorhaben, finde ich ganz toll. Und wie gesagt, das Spiel selbst, auch mal unabhängig von diesem Mikrospendenkram, ist ein sehr befriedigendes. Wer auf sowas steht, wird da seinen Spaß mit haben. Ich habe eine ganze Weile, vor einigen Monaten mal gespielt, diesen Powerwash Simulator heißt der, glaube ich, wo man mit so einer Hochdruckpumpe in irgendwelchen Hintergärten rumläuft und Autos abspritzt. Und das hat mir eine Weile Spaß gemacht. Aber irgendwann guckte ich in die Spiegelung meines Fernsehers und dachte mir, das kannst du nicht sein. Ich spritze jetzt hier seit Stunden da irgendwelche Hinterhöfe ab. Es ist zwar entspannend, aber gibt mir ja gar nichts jetzt. Deswegen habe ich anfangs gesagt, es ist nicht meine Art Spiel. Irgendwann merke ich, das ist mir dann doch zu sinnbefreit. Aber ich weiß ganz genau, dass es da Leute draußen gibt, die haben Knochenjobs, die freuen sich nach ihrem echten Job nach Hause zu kommen und einfach mit dem Hochdruckreiniger so ein bisschen rumzuspritzen. Und für die ist womöglich auch dieses Koop-Restaurationsspiel, das man auch alleine spielen kann, genau das Richtige. Also, Clean Up Earth, 2. April für den PC. Schließlich, nachdem ich eben schon mal Clean Up Earth gesagt habe, ja, ist nichts für mich, aber ihr vielleicht, kann ich jetzt sagen, nein, das kommende Spiel ist was für mich, weil es versehentlich vielleicht, keine Ahnung, mit Absicht, genau in eine frisch entdeckte Leidenschaft von mir reinknallt. Und zwar, jetzt haltet euch mal fest, ich spreche von All Will Fall. Klingt wie ein Versprechen, wird wohl auch eingehalten. Am 3. April passiert das für den PC. Und zwar ist das ein, City-Builder, aber auf einer Plattform, die sich auf dem weiten Meer in einer nahen Postapokalypse befindet, wo sie einige Menschen hingerettet haben und jetzt versuchen müssen, klarzukommen mit dem beengten Platz. Und jetzt kommt der Knaller. in diesem Spiel ist das eine große Feature, dass man diese Plattform, die man von Anfang an hat, die da auf dem offenen Meer herumtreibt, nach und nach in alle Richtungen, nach oben, unten, links und rechts erweitern kann mit selbstgebauten Konstruktionen aus Holz und anderen Materialien. Und jetzt kommt der Knaller. Diese Konstruktionen sind nur so stabil, wie man sie selbst auch stabil baut. Das heißt, wenn man ein Idiot ist und einfach nur eine Brücke baut aus einem Zahnstocher und zwei Fässern, dann wird da kein Haus drauf stehen bleiben. Warum rege ich mich denn so auf? Also, jedenfalls, es ist mir wichtig, diese Art Spiel. Physik spielt eine große Rolle. Es gibt ein Physiksystem, das im Hintergrund immer schaut, wie stabil sind die Konstruktionen, wie viel hält der Kram noch aus, und wenn man es übertreibt, stürzt alles ein. Ganz faszinierend. Und warum rede ich von Leidenschaft? Das ist quasi eine Fortsetzung eines Spielprinzips, das ich woanders gerade lieben gelernt habe, und zwar in Timberborn. Das ist ein Spiel, das im Grunde genau das gleiche ist, nur mit Bibern und ohne die Physik-Engine. Auch da kann man Dämme bauen und Brücken und was weiß ich. Aber da gibt es diese Physikberechnung im Hintergrund nicht. Das ist klassischer. Und Timberborn macht mir momentan wahnsinnig viel Spaß. Ich habe auch letzte Woche in einer XXL Okay Cool Bespricht-Folge mit Lea darüber gesprochen. Alle Supporterinnen und Supporter können diese Folge gerne noch hören. Alle Gratis-Hörerinnen und Hörer können das vielleicht zum Anlass nehmen, ein Abo abzuschließen. Naja, jedenfalls großartig. Und das hier, All Will Fall, ist wie so eine, fühlt sich an wie eine komplexere Fortsetzung dieser Leidenschaft, die ich in Timberborn entdeckt habe. Dinge zu bauen, die haben eine Physik-Engine und man muss auf engstem Platz irgendwie klarkommen und Ressourcen haushalten. Toll. Da freue ich mich sehr drauf. 3. April wird übrigens entwickelt von einem Studio namens All Parts Connected. Und das ist ein Indie-Team aus Litauen. Toll. Sympathisch, interessant. Ich möchte dieses Spiel spielen und ihr hoffentlich auch. So, jetzt kommen wir, apropos, wollen wir alle spielen, sollt ihr alle spielen, zum seltsamsten Titel der Woche. Und der ist tatsächlich seltsam, aber auch faszinierend. Wo soll ich da anfangen? Vielleicht beim Datum erstmal. Erscheint am 2. April und könnte so ein Überraschungs-Trash-Hit werden. Trash jetzt weniger wegen des Inhalts, aber auch so ein bisschen, sondern auch wegen seiner Präsentation. Wo, also, okay, ich sag mal, was es ist. Der Titel lautet I am Jesus Christ. Ich bin Jesus Christus. Das ist das Spiel. Es ist eine Art Walking-Erlebnisabenteuer-Simulator, der das Leben von Jesus Christus, so kurz es auch war, nachstellen will. Wir werden zu Jesus Christus. Aus der Ego-Perspektive erleben wir die wichtigsten Meilensteine seiner Biografie, oder um es mal mit den Worten der Spielbeschreibung zu sagen, ich zitiere, folge den Spuren von Jesus in dieser fesselnden Erzählung aus der Ego-Perspektive, von seiner Geburt bis zur Auferstehung. Wirke beeindruckende Wunder, begegne biblischen Figuren und erkunde das heilige Land von Jerusalem bis nach Galiläa. Werde der Messias im Spiel I am Jesus Christ. So, Zitat Ende. Das ist eine ungewöhnliche Spielidee, sage ich mal. Auch ungewöhnlich präsentiert. Ihr habt schon gesagt, man wird selber zu Jesus. Man wirkt Wunder. Ich sah im Trailer eine alte Frau, die man heilt. Man muss aber aufpassen, dass man die Ausdauer von Jesus Christus nicht überstrapaziert, weil sonst klappt's nicht. Man kann auch irgendwie mal irgendein Boot retten von hoher See und da hat man auch magische Kräfte irgendwie. Ist alles ein bisschen komisch. Gleichzeitig auch grafisch durchaus ansehnlich, auf den ersten Blick zumindest, 3D, erinnert mich so ein bisschen an diesen Spaziergangmodus von Assassin's Creed vielleicht, nur eben aus der Ego-Perspektive, aber dann, wenn man näher hinschaut, wird auch alles schnell so ein bisschen detailarm, Gesichter wirken wie Tapeten, Städte sind so klinisch rein rekonstruiert. Irgendwie passt da alles nicht so richtig zusammen, aber die Idee ist bemerkenswert im neutralsten Sinne. Und jetzt kommt vielleicht so eine der größten Überraschungen, davon abgesehen, dass man den Erlöser selber spielt. Es werden über 10 Stunden, ich zitiere, fesselndes Gameplay versprochen. 10 Stunden. Also vor vielen Jahren die Order 1886 oder wie das hieß, das ging ja nur 5 Stunden und bot jetzt systemisch eine ganze Menge mehr, als da irgendwie eine alte Frau zu heilen. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich habe mal aber geguckt, wie denn das gefüllt werden soll, diese 10 Stunden Gameplay. Und auch hier gibt das Spiel offiziell auf dem Packungstext Auskunft wie folgt. Ich zitiere: Erlebe das Leben von Jesus Christus von seiner Geburt bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Erkunde originalgetreu nachgebildete Schauplätze im Heiligen Land, darunter Jerusalem und Galiläa. Vollbringe über 30 beeindruckende Wunder, darunter die Speisung der 5000 und das Gehen auf dem Wasser. Kurze Anmerkung von mir, also die Speisung der 5000, da sehe ich, woher die 10 Stunden Gameplay kommen, wenn man das wirklich, also pro Person, naja, Einlass Ende, Klammer zu, lass dich vom Heiligen Geist leiten und vertiefe deine spirituelle Verbindung durch Gebet und triff über 60 bedeutende Charaktere, darunter die Jünger Christi, erlebe zentrale Momente wie das letzte Abendmahl neu. Zitat Ende. Tja, also, es macht mich neugierig. Ich bin ganz ehrlich, ich bin katholisch erzogen worden, süddeutsch geprägt, war lange Ministrant in der Kirche, also die Person, die die Kerzen schwingen und den Weihrauch läuten und dem Pfarrer helfen. Ich bin schon neugierig. Bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber aus so einer spielejournalistischer Perspektive heraus werde ich mir das wohl ansehen. Entwickelt übrigens von Spaceboat Studios. Ich dachte erst, vielleicht ist das so ein christliches Studio oder was, aber ich weiß es nicht. Es ist ein polnischer Solo-Entwickler und der hat in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Piratenspielen gemacht. Eines sogar, das im alten Ägypten spielt, zur Zeit von Mose, glaube ich. Aber es sah sehr Fantasy-artig aus. Mit Piraten lief man da rum und klaute Kamele und sowas. Ich kann jetzt aus der Ferne nicht sagen, wie gläubig der Typ ist, der das macht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Es kann auch sein, dass das so eine Art Ragebait ist, dass das quasi absichtlich so komplett drüber ist, damit die Presse und so drüber berichtet. Es klappt ja auch, hier taucht das Spiel ja auch schon auf. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir wohl angucken und kann ja an der Stelle verraten, ich habe auch schon den einen oder anderen Kontakt mal geknüpft Richtung Vatikan beziehungsweise die Vorstation, um vielleicht auch mit Leuten in Anführungszeichen vom Fach mal über dieses Spiel zu sprechen. Mehr dann für die Steady-Supporterinnen und Supporter von Okay Cool in der allernächsten Zukunft. Mal gucken, ob das klappt. So oder so, irgendwie interessant, glaube ich. Mal gucken, ob da mehr dran ist, als nur eine spannende Prämisse. Und als Rausschmeißer, liebe Leute da draußen, noch ein Blick in die Woche bei Okay Cool. Toll wird's, denn am Dienstag, morgen, also Moment mal, erstmal heute nochmal Erinnerung, Okay Cool 3000. Nicht vergessen bitte, lest den Kram. So, Dienstag, morgen, erscheint das Vorgeplänkel einer neuen Ausgabe von Hommage. Das Format, das ich gemeinsam mit Gunnar Lott von Stay Forever bestreite, für alle Supporterinnen und Supporter. Nochmal zur Erinnerung, Hommage, da spielen wir neue Spiele, die aber alt aussehen und analysieren die nicht nur klassisch spielmechanisch, sondern auch in der Frage, bei welchen Spieleinflüssen sie sich inspirieren lassen, aber auch welche Popkulturthemen sie so aufgreifen. Und dieses Mal kümmern wir uns um Signalis, das Survival-Horror-Spiel, das hier in Hamburg entwickelt wurde und vor einiger Zeit erschien, damals auch viele Preise abgeräumt hat. Wir gucken uns das alle an. Hochspannend, das Vorgeplänkel, unser Warm-up erscheint am Dienstag. Am Mittwoch gehen die Ödland-Chroniken so richtig los. Das ist nochmal zur Erinnerung meine Rückkehr in die Welt von Fallout New Vegas, nachdem ich das über 10 Jahre nicht mehr angefasst habe. Ich nehme euch mit auf meiner Reise durch das Ödland, durch die Spielwelt von diesem Postapokalypse-Action-Rollenspiel, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Mit der Besonderheit, dass jetzt nach der Auftaktfolge letzte Woche, die für alle Menschen frei hörbar ist, ich auch auswerten werde, wie mein Charakter sein wird. Wir erinnern uns, die Supporter von euch da draußen konnten darüber abstimmen, wie mein Charakter geskillt sein soll, mit dem ich in die Welt losziehe. Und das werde ich dann verlesen und von meinen ersten Abenteuern berichten. Alles ganz fantastisch, spektakulär, wundervoll. Eine Mischung aus Audio-Let's Play und Spielkritik und Rückkehr zu den Klassikern. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das finden werdet. Ich habe die erste Folge jetzt noch einmal mir selbst angehört und ich finde es natürlich großartig, aber wir werden dann gemeinsam herausfinden, wie ihr das so findet, genau. Und schließlich am Freitag eine neue Folge Orki Cool Held Ausschau. Gemeinsam mit Lea Irion schauen wir in den April hinein und berichten euch von den wichtigsten, tollsten und schönsten Spielen, die uns unserer Meinung nach erwartet, mit dem Versprechen, dass auch einige Spiele mit auf der Uhr sind, die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt. So, wenn ihr all das hören wollt, werdet doch Supporter bei Orki Cool, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, mein Team auch und der unabhängige moderne Spielejournalismus ebenso, für den Orki Cool steht. So, wir hören uns, Freunde. Vielen Dank, das war's. Fühlt euch gedrückt. Tschüss.